Wenn ich etwas gelernt habe auf meinem bisherigen Weg durchs Leben, dann das, dass wir Menschen einander brauchen. Ein paar Freunde zu haben, die einen nicht alleine lassen, wenn es einem schlecht geht, die fürsorglich, hilfsbereit sind, die einen ermutigen, die für einen beten, ist enorm wichtig. Auch in unserer hochtechnisierten Welt mit ihren leistungsfähigen Methoden sind doch die Menschen immer noch das Wichtigste im Leben. Mich haben die letzten Mails von unserer Annelie aus Paraguay sehr gefreut. Ich weiß nicht, wie viel Beachtung ihr gedanklich dieser Information geschenkt habt, dass Cipriano, der Mitarbeiter von Annelie, ein sehr wichtiger Mitarbeiter von Annelie, dass er krank ist oder sich nicht gut fühlt und dass er von 4 guten Freunden begleitet und unterstützt wurde, während er in Asunción im Krankenhaus untersucht wurde. Vor 2 Wochen habe ich mit Annelie geskypt und sie hat mir gesagt, Reinhard und Hilde Radleff sind extra nach Paraguay geflogen, um Cipriano zu ermutigen und ihm beizustehen während dieser Zeit. Und dann war noch dieser Bruder Heinrich, den ich nicht so kannte, aber sie erzählt ja von ihm, diesem mennonitischen Bruder, und eben Annelie. Und sie alle waren besorgt um die Gesundheit und das Wohlergehen von Cipriano. Und das fand ich sehr schön. Was verbindet diese Menschen? Was macht ihre Freundschaft aus? Wir wissen es, es verbindet sie Jesus Christus. Es verbindet sie die Liebe, die durch den Heiligen Geist in ihre Herzen ausgegossen wurde. Es verbindet sie das Anliegen, die frohe Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Und es verbindet sie die Bereitschaft, für den Dienst am Evangelium Opfer zu bringen. Und ich weiß nicht, wie sich Cipriano gefühlt hat, von seinen guten Freunden und Mitarbeitern umgeben zu sein, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich gefreut hat. Weil ich glaube, in jeder Kultur ist das eine Empfindung der Freude, die man hat, die man erlebt, wenn man merkt, wenn man erlebt, da sind Menschen, die einen lieben. Das Geschenk geistlicher Freundschaft erfreut das Herz. Freunde, die uns Freude schenken, darüber wollen wir heute in dieser Botschaft nachdenken. Und wir wenden uns wieder dem Philipperbrief zu. Für unsere Gäste wenigstens, wir betrachten hier fortlaufend in den Predigten und auch in einigen Hauskreisen der Philipperbrief. Und vor 2 Wochen haben wir gesehen, wie Paulus, aber auch die Geschwister aus der Gemeinde zu Philippi sich freuen konnten im aufopferungsvollen Dienst für das Evangelium. Und in dem Wort, das wir heute betrachten wollen, begegnen uns 2 besondere Freunde des Apostels Paulus, die beide uns Vorbilder sind für so einen opferbereiten Dienst. Es sind aber auch Freunde, die das Leben des Apostels bereicherten und fröhlicher machten. Lasst uns aus Philipper 2 die Verse 19 bis 30 lesen. Schreibt der Paulus: Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es alle nur um sich selbst, um nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich, so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nun muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hat Erbarmen mit ihm und hat nicht, und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen, und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Freunde, die uns Freude schenken, so habe ich diese Verse überschrieben. Und wir wissen ja aus diesem Brief und aus den Predigten, die wir bis jetzt gehört haben, und auch aus der Apostelgeschichte, dass Paulus kein Einzelgänger war. Er war kein Lone Ranger. Er hatte immer ein Team von Mitarbeitern, die seinen Dienst unterstützten und die auch für ihn unterwegs waren. In einer Zeit, in denen es eben kein Telefon und kein Internet gab, keine Autos, keine Flugzeuge, keine Satelliten. Wie konnte man da in Verbindung bleiben? Wie konnte man Verbindung halten? Nun, Paulus blieb in Verbindung mit der Gemeinde, indem er junge Männer aus seinem Team zu den Gemeinden sandte. Und sie überbrachten Botschaften und sie überbrachten die Briefe, sie stellten Fragen, sie lehrten und hielten Kontakt. Und als Paulus diesen Brief schreibt, ist er in römischer Gefangenschaft oder eine Art Hausarrest, konnte nicht selbst nach Philippi zurückkehren, um die Geschwister dort persönlich zu ermutigen. Und deshalb beschließt er ein bestimmtes Teammitglied, eigentlich seinen besten Freund, nach Philippi zu schicken, zu senden, Timotheus. Und die Gemeinde zu Philippi, die kannte den Timotheus sehr gut. Er war dabei gewesen, als ihre Gemeinde damals auf der zweiten Missionsreise des Paulus gegründet wurde. Sie wussten, dass er einer der besten Freunde des Apostels Paulus war. Und wenn ich über diese Verse, die wir jetzt gerade hier so durchgelesen haben, nachsinne, dann fallen mir einige Dinge auf, die eigentlich geistliche Freundschaft ausmachen, kennzeichnen. Mit geistlichen Freundschaften meine ich eben Freundschaften, in denen Gott immer eine Rolle spielt. Und als erstes fällt mir auf, geistliche Freunde ermutigen sich gegenseitig. Denn Paulus schreibt hier in Vers 19, ich hoffe im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu schicken. Paulus tut das im Vertrauen auf Gott, finde ich hier auch sehr schön, wie er das beschreibt. Er macht seine Pläne, er denkt hinein in die Zukunft, plant etwas, aber unterstellt seine Pläne auch immer dem Willen Gottes. Im Vertrauen, wenn Gott das so will, das nenne ich Zusammenwirken mit dem Geist Gottes. Was wird Timotheus tun, wenn er nach Philippi kommt? Nun, er wird die Geschwister dort ermutigen durch die Nachrichten und Informationen über das Wohlergehen des Paulus. Sie werden ermutigt werden, wenn sie hören, wie Paulus drauf ist, wie es ihm geht, trotz seiner Haft und den ganzen Strapazen, die er da durchmacht. Aber der Paulus, der wird auch ermutigt werden, wenn Timotheus wieder zurück nach Rom kommt und wenn er ihm berichtet, wie es den Geschwistern in Philippi geht, wenn er hört, dass sie seinen Aufforderungen gefolgt sind und vielleicht auch ihre Uneinigkeit, die sie da hatten in ihren Reihen, geklärt haben. Das wird Paulus neuen Mut geben. Und damit dieser Ermutigungsaustausch stattfinden kann, braucht es einen Freund wie Timotheus. Er ist offensichtlich ein Freund, der anderen Freude schenkt. Einmal der Gemeinde in Philippi und dann wiederum dem Apostel Paulus. Liebe Geschwister, wann wurden wir das letzte Mal durch einen geistlichen Freund, eine geistliche Freundin so ermutigt, dass wir uns freuen konnten? Wir hören in unserer Zeit so viele Nachrichten, die uns eher beunruhigen und beängstigen. Wenn wir unser Denken nur mit den Informationen speisen, die uns die Medien vermitteln, Flüchtlingskrise, Bankenkrise, zumindest die Deutsche Bank sitzt in der Krise, ja? Abgasskandal, Terror, Kriege, Naturkatastrophen, letzte Woche wieder ein Erdbeben in Pakistan, Flugzeugabsturz. Dann können wir uns bald gar nicht mehr freuen. Oder wir entwickeln einen Selbstschutz, wo diese Art von Nachrichten nur noch so abprallen. Ich persönlich empfinde es sehr ermutigend, immer wieder Berichte zu lesen, wie Menschen, gerade auch in Krisengebieten, Gott erleben, wie er sich ihnen offenbart, auch auf besondere Art und Weise, auch durch Träume. Und wer den letzten Open Doors Bericht gelesen hat, der weiß, was ich jetzt meine. Dieser Bericht verfolgt, aber nicht verlassen, wo berichtet wird, diese Geschichte von Zila, dieser irakischen Christin und ihrem Mann Yusuf, die von dem IS fliehen konnten. Es ermutigt mich zu lesen, wie Zila im Traum gewarnt wurde vor dem IS-Angriff und wie Gott sie dann auch getröstet hat und begleitet hat, bis sie in Sicherheit waren. Wenn geistliche Freunde solche Nachrichten austauschen, werden sie ermutigt. Und deshalb verschicke ich gerne auch solche Nachrichten, die Gottes Eingreifen, seine Fürsorge bezeugen. Es freut mich zu hören, wie Gott auch heute noch wirkt, trotz aller Finsternis. Geistliche Freunde ermutigen sich gegenseitig. Das kann auch in unserem Umfeld geschehen, in unserer Gemeinde. Ich bete und wünsche mir, dass wir solche Freundschaften erleben. Das ist das Erste, was ich hier ableite. Aber geistliche Freunde sind auch um das Wohl der anderen bemüht. Das ist das Zweite, was ich hier sehe. Denn Paulus schreibt in Vers 20, ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Wörtlich kann man auch übersetzen, denn ich habe einen ihm Gleichgesinnten. Und wir fragen, in welcher Hinsicht waren sie gleichgesinnt und in welcher Hinsicht gab es keinen Gleichgesinnten wie diesen Timotheus? Nun, in der Hinsicht, dass Timotheus, so wie Paulus, aufrichtig für das Wohl der Philipper besorgt war. Wenn es um das Wohl der Philipper oder der Gemeinde im Philipp ging, dachten und fühlten Paulus und Timotheus absolut gleich. Und deshalb wird Timotheus hier stellvertretend für Paulus nach Philippi reisen. Und dann fügt Paulus noch diesen Satz hinzu, den anderen geht es alle nur um sich selbst und nicht um die Sache Christi. Und er meint damit sicherlich, dass in seinem Umfeld nur einer auf diese ganz erstaunliche Weise heraussticht, wenn es darum geht, sich aufrichtig um das Wohl der Philipper zu kümmern. Und das ist dieser junge Mann Timotheus. Er setzt das um, wozu Paulus die Philipper gerade eben noch ermahnt hatte, nämlich in Philipper 2, was heißt, haben wir auch schon betrachtet, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Genau das tat Timotheus. Wenn er mit anderen zusammen war, berührten ihre Nöte sein Herz. Kein Wunder, dass Paulus sich mit ihm so verbunden fühlte. Bist du schon einmal Christen begegnet, die so handeln? In Gesprächen sind sie es meistens, die dir Fragen stellen. Sie sind mehr daran interessiert, zu wissen, wie es dir geht, anstatt zu erklären, wie es um sie steht. Ihre Unterhaltung zielt sehr direkt auf dich, deine Familie, dein Wohlergehen, auch dein geistliches Wohlergehen. Sie wollen wissen, wie du gerade unterwegs bist durchs Leben, was dich beschäftigt, was dir Freude oder auch Schwierigkeiten macht. Im Kontext des Philipperbriefes bedeutet das nichts anderes, als dem großen Vorbild Jesus zu folgen. Denn kurz vorher in den Versen 6 bis 11 hat uns doch Paulus unseren Jesus als den Prototyp der Selbstlosigkeit und der Demut vor Augen gemalt durch diesen Hymnus. Obwohl Jesus die zweite Person der Gottheit war, verzichtete er auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, wurde einer von uns, ein Mensch, wie jeder andere Mensch. Er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und bevor der Apostel Paulus eigentlich diesen wunderschönen Hymnus, diesen Lobpreis auf Jesus Christus anstimmt, sagt er uns, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Liebe Geschwister, wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, wir sind meistens mehr interessiert um unsere eigenen Belange, um unser persönliches Wohlergehen, um unseren Erfolg und unser Ansehen und unsere Gesundheit und unseren Wohlstand und unser kleines Reich. Und deshalb fragen wir instinktiv meistens, was bringt es mir? Ich mein mir mich. Und wenn lange nichts mehr gekommen ist, folgt vielleicht mal ein Du. Es wäre schade, wenn wir unser Leben so konjugieren würden. Viel zu wenig sind wir daran interessiert, wie es dem anderen wirklich geht. Wir denken, wir haben doch genug mit unseren Lasten und mit unseren Sorgen und mit unseren Ängsten. Paulus und Timotheus waren Freunde, die eine andere Gesinnung hatten. Sie waren sehr wohl um das Wohl der anderen bemüht. Sie konnten mitfühlen und sie wollten mittragen. Denn ihre Freundschaft, die war nicht nur gegründet auf ein paar gemeinsamen Interessen und Hobbys und Einsichten, sondern sie hatte ihren Ursprung in Jesus Christus. Und deshalb leite ich aus diesen Versen auch den Leitgedanken ab. Geistliche Freunde verbindet die Liebe zu Jesus und somit auch die Liebe zum Evangelium. Jesus und Evangelium können wir nicht trennen. Und der Apostel verwendet in Vers 20 diesen Begriff Gleichgesinnten, die NGÜ übersetzt. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt. Wörtlich könnte man nur übersetzen, ich habe niemanden, mit dem ich so zusammengeseelt bin. Diese zwei Freunde lebten eine tiefe Verbundenheit. Das war nicht nur so eine oberflächliche Pseudo-Freundschaft. Es gibt Menschen, die haben sehr ähnliche Persönlichkeiten und trotzdem erleben sie keine tiefe Seelenverbundenheit. Andererseits gibt es Menschen, die sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben und sie erleben doch eine sehr tiefe, auch geistliche Seelenverbundenheit. Wieso siamesische Zwillinge, die Körper miteinander verbunden haben, so können Freunde in der Tiefe ihrer Seele, ihres inneren Selbst miteinander verbunden sein. Und C.S. Lewis sagt einmal, dass das Band einer echten Freundschaft dort geknüpft wird, wo zwei Menschen erkennen, dass die gleiche Wahrheit sie beschäftigt und ihnen wichtig ist, ja, wo sie erkennen, dass sie sich auf dem gleichen Pfad befinden. Und er beschreibt den Unterschied zwischen einem Liebespaar und zwei Freunden mit folgendem Bild. Er sagt, dass Liebende dauernd über ihre Liebe reden, aber Freunde reden kaum über ihre Freundschaft. Und während ein Liebespaar sich gegenübersteht und ineinander versunken sich in die Augen schaut, stehen Freunde Seite an Seite versunken in ein gemeinsames Anliegen. Und ich glaube, so war das bei Paulus und Timotheus. Was sie verband, war diese gemeinsame Wahrheit, etwas, was höher und größer war als nur ihre eigenen Bedürfnisse. Ihre Freundschaft bestand nicht auch aus gegenseitiger Beweihräucherung, wo jeder darauf aus war, dass man sich selbst und den anderen irgendwie beweihräuchert, dass man sich wohlfühlt. Nein, sie war gegründet auf diese eine Wahrheit und die heißt Jesus Christus. Und deshalb suchten die beiden das, was Jesus Christus ehrt, Vers 21, die Sache Jesu Christi. Das verband sie und ich würde sagen, eigentlich die Person Jesu Christi. Denn es war mehr als nur so eine sachliche Arbeitsgemeinschaft oder sachliche Beziehung. Die hatten beide eine Leidenschaft für die Person Jesu. Und sie hatten das, weil sie Jesus lieb hatten. Und weil sie Jesus liebten, liebten sie auch die Gemeinden. Sie liebten die Gemeinde, die die Braut des Christus ist, und sie waren besorgt um ihr Wohlergehen. Und deshalb, glaube ich, liegt im Kern einer geistlichen Freundschaft eine Absicht, ein Sinn, der viel größer ist als wir selbst. Der Apostel stellt uns den Timotheus hier auch als einen bewährten Mitarbeiter vor. Aus der Liebe zu Jesus erwächst der Dienst für Jesus. Und in diesem Dienst hatte sich dieser junge Mann bewährt. Vers 22, ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. In der antiken Welt haben Söhne meistens das getan, was ihre Väter taten. Wenn der Vater ein Bauer war, dann wurde der Sohn auch ein Bauer. War der Vater ein Bäcker, wurde der Sohn Bäcker. Man lernte das Handwerk sozusagen von dem Vater. Es gab also so etwas wie ein Vater-Sohn-Mentoring. Und Paulus betrachtet Timotheus in dieser Hinsicht als seinen Sohn. War nicht sein leiblicher Sohn, aber wie ein Junge von seinem Vater lernte, so lernte Timotheus von dem Apostel und diente zusammen mit ihm am Evangelium. Und so kann Paulus den Philippern hier schreiben, ich sende euch Timotheus sozusagen als Vorboten meiner selbst. Bei mir ist die Sache unsicher, ich weiß nicht, wie sich das hier entwickeln wird. Ich muss noch abwarten, wie es mit mir weitergehen wird, aber im Vertrauen auf Gott bin ich überzeugt, dass ich vielleicht auch noch persönlich euch besuchen werde. Also der Timotheus war nicht nur ein guter geistlicher Freund des Apostels, sondern auch ein bewährter Mitarbeiter im Dienst für das Evangelium. Und als Paulus ihn nach Philippi sandte, da tat er das in dem Bewusstsein, dass er wirklich an seiner Stelle und in seinem Geist dahin geht. Paulus hatte keine Sorge, dass da irgendetwas schiefgehen könnte. Er hat auch keine Befürchtungen, dass Timotheus mit dieser vielleicht auch schwierigen Gemeindesituation, die er da begegnet, nicht fertig wird oder überfordert wäre. Und er hat auch keine Angst, dass er sich vielleicht als die rechte Hand des Paulus irgendwie unangenehm aufspielen würde. Nein, da gab es dieses tiefe Vertrauen zwischen diesen Freunden, die begründet war in der Liebe zu Jesus und somit auch in der Liebe zur Gemeinde. Das war der richtige Mann für diesen Auftrag. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus ein Lächeln auf dem Gesicht hatte, als er sich dann irgendwann mal von diesem Timotheus verabschiedete. Es kann nur schön sein, solche geistlichen Freunde im Dienst für das Evangelium zu haben. Freunde wie Timotheus, die lassen die Belastungen des Lebens leichter werden. Es sind Freunde, die uns Freude schenken. Paulus erwähnt aber noch einen anderen Freund und Bruder und Mitarbeiter in diesem Abschnitt, und das ist Epaphroditus. Wenn wir hier genau lesen, entnehmen wir aus diesem Text, dass Timotheus erst irgendwann in Zukunft nach Philippi reisen sollte. Aber Epaphroditus wurde unverzüglich hingeschickt. Das habt ihr rausgehört. Wahrscheinlich sollte er auch den Brief überbringen, den Paulus gerade schrieb, den Philipperbrief, den wir heute hier betrachten. Wer war denn Epaphroditus? Nun, er kam aus der Gemeinde von Philippi. Er war ein Gesandter dieser Gemeinde. Die Gemeinde hatte ihn nach Rom geschickt, um dem Paulus zur Seite zu stehen, ihm behilflich zu sein in seiner schwierigen Lage. Und aus Philipper 4, Vers 18 wissen wir, dass Epaphroditus auch Geld, die finanzielle Unterstützung sozusagen, mitgebracht hatte, die Geschwister für Paulus und sein Team da gesammelt hatten. Da steht nämlich dieser wunderschöne Satz: Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt, und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Die Gemeinde aus Philippi hatte also Geld gesammelt und dieses Geld gesandt, um Paulus und sein Team zu finanzieren. Und die Aushändigung dieser Gabe, die bedeutete für Paulus eine enorme Ermutigung. Offensichtlich braucht man auch im Reich Gottes Geld. Oder anders gesagt, Gott will, dass wir das Geld, das er uns schenkt, so verwalten, dass sein Reich gefördert wird. Doch kurz danach, wahrscheinlich noch kurz nach seiner Ankunft in Rom, wurde Epaphroditus sehr schwer krank. Und der Paulus schreibt ja in diesem Brief von ihm mit einer sehr tiefen Anteilnahme. Er nennt ihn Vers 25 Bruder, Mitarbeiter, Mitstreiter, dann Bote oder Abgesandter, letztlich Helfer in meiner Not. Solche bewundernswerten Eigenschaften sucht man normalerweise nur bei einem Freund, einem geistlichen Freund. Und deshalb zögere ich nicht zu glauben, dass auch dieser Epaphroditus, von dem wir eigentlich außerhalb dieser Verse so wenig wissen, ein geistlicher Freund des Apostels Paulus war. Und so habe ich meinen letzten Punkt so formuliert: Geistliche Freunde sind in der Not füreinander da. Das leuchtet aus diesen Versen hervor. Die Philippergemeinde hatten Epaphroditus gesandt, damit er Paulus in seiner Not helfen konnte. Und er hatte dafür eine Reise von mindestens 1100 Kilometer auf sich genommen und zurückgelegt. Und dann wurde er plötzlich krank. Vielleicht sogar als Folge dieser langen Reise. Die konnten nicht einfach in einen Airbus reinsitzen und mal rüberfliegen nach Rom. Es ist eine Krankheit, die ihn fast umbrachte, Vers 27. Und das in einer Zeit, in der es eben kein Antibiotika oder Krankenhäuser gab. Übrigens, bloß so als Klammer, noch ein paar Gedanken bezüglich Christ und Kranksein. Aus diesen Versen kann man ganz schön erkennen, dass Krankheit nicht immer die Folge einer Sünde ist, wie das manche denken oder auch glauben. Wir haben hier von einem Mann gelesen, der krank wurde, weil er sein Leben für die Sache Christi eingesetzt hat. Zweitens lesen wir hier, dass er länger krank war. Und wir lernen, dass es nicht immer Gottes Willen entspricht, sofort zu heilen oder durch ein Wunder zu heilen. Denn Paulus hat dem Epaphroditus, als der jetzt da krank war, nicht einfach nur die Hände aufgelegt und dann wurde er sofort gesund. Das steht hier nicht in diesem Text. Wir lesen das hier nicht. Es scheint eher so gewesen zu sein, wie diese Verse hier klingen, dass er längere Zeit krank war und man nicht wusste, was jetzt passiert. Und er sich allmählich dann erholte. Drittens erfahren wir hier, dass Heilung letztlich ein Gnadengeschenk Gottes ist und nichts, was wir von Gott fordern können, weil wir meinen, es würde uns zustehen. Und Paulus, der fügt ja hier in Vers 27 hinzu, dass Gott sich nicht nur des Epaphroditus erbarmte, sondern er hatte auch Erbarmen mit Paulus selbst, denn Gott wollte nicht, dass er einen Kummer nach dem anderen erlebte. Paulus hatte ja schon mit seiner Gefangenschaft da genug zu ertragen. Und wenn Epaphroditus, dieser Mitarbeiter der Gemeinde zu Philippi, jetzt da gestorben wäre, während er unterwegs ist, um den Paulus zu ermutigen, das hätte dem Paulus noch mehr Kummer bereitet. So viel zu diesem Randthema, Christsein und Kranksein, so aus diesen Versen hier abgeleitet in dieser Klammer. Mich hat in diesen Versen beeindruckt, was diesen Epaphroditus in große Unruhe versetzte. Sehen wir nochmal uns den Vers 26 an. Er macht sich Gedanken, dass zu Hause in Philippi seine Freunde hörten, dass er krank sei. Wahrscheinlich haben die das auch gehört. Und er weiß, dass sie sich um ihn sorgen und das versetzt ihn in Unruhe. Beeindruckend, oder? Ich meine, wenn ich krank bin, dann mache ich mir ja nicht unbedingt Sorgen, dass sich die anderen jetzt Sorgen machen wegen meiner Krankheit, sondern ich bin so sehr eingenommen von meinen Schmerzen und von meinem Problem, dass ich mich nur noch um mich selber drehe. Vielleicht versinke ich auch noch in das Meer des Selbstmitleids. Und wenn es ganz, ganz schlimm ist, dann fangen wir an, vielleicht sogar Gottes Güte zu hinterfragen. Was soll das, lieber Gott? Ich bin hier unterwegs in deinem Auftrag und ich will dir dienen und jetzt liege ich da todkrank. Nichts von all dem lesen wir hier. Dieser Epaphroditus denkt in seiner Situation an die Gemeinde und wünscht sich, dass er ihnen eine Nachricht übermitteln könnte, sodass sie wissen, dass es ihm gut geht. Und so entscheidet der Paulus hier, sobald es ihm wieder gut ging, so schnell wie möglich soll er wieder zurück nach Philippi kommen, eben um das Herz der Geschwister dort zu erleichtern und ihnen Freude zu vermitteln, weil sie durch den Brief jetzt auch von Paulus hörten. Vers 28, ich schicke ihn jetzt, also so schnell wie möglich, zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mir weniger Sorgen machen. Und wie sollten die Philipper darauf reagieren, wenn dieser Epaphroditus zurückkommt? Nun, sie sollen ihn herzlich willkommen heißen und ihn in Ehren halten, ihm Achtung entgegenbringen. Und warum verdient er solche Achtung, solchen Respekt? Nun, weil er sein Leben riskiert hatte, bei seinem Wunsch, eben dem Paulus zu dienen in seiner Not. Er hatte sich Gefahren ausgesetzt, um einem Bruder, einem Freund in seiner Not zu helfen. Ich habe gelesen, dass in jener Zeit, da wurden die Menschen, die andere Gefangene oder die Gefangene besucht haben, immer irgendwo auch als skeptisch, die wurden als skeptisch beäugt. Also die Menschen, die Gefangenen besuchten, gerade die sich irgendwo vielleicht auch in römischer Gefangenschaft befanden, die wurden oft auch schon als potenzielle Kriminelle angesehen. Vielleicht so nach dem Motto, wenn das dein Freund ist, dann leite ich ab, wer du bist. So, ich weiß es nicht. Das heißt also, ein Besucher, der eben einen anderen Gefangenen besuchte, der wurde, ja, der begab sich auch in einem gewissen Sinne in eine Gefahr. Und deshalb sind manche Ausleger auch der Meinung, dass das Leben des Epaphroditus nicht nur durch seine Krankheit aufs Spiel, wegen der Krankheit auf dem Spiel stand, sondern auch durch die Gefahr, die dadurch entstand, dass er eben mit diesem Gefangenen Paulus Gemeinschaft hatte. Und Paulus sagt in Vers 30, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. In der ersten Gemeinde, in der frühen Christenheit, da haben sich einige Christen diesen Epaphroditus zum Vorbild genommen und sich Parabolani genannt, was so viel bedeutet wie die Verwegenen oder die Spieler. Und der Name ist abgeleitet von dem griechischen Verb riskieren oder aufs Spiel setzen, das Paulus hier in Vers 30 verwendet. Und diese Gruppe von Christen dienten den Kranken mit gefährlichen, ansteckenden Krankheiten. Und sie dienten den Gefangenen. Und sie achteten darauf, dass, wenn es irgend möglich war, Märtyrer und selbst auch Feinde ein menschenwürdiges Begräbnis bekamen. Das stand im absoluten Gegensatz zu den heidnischen Bräuchen, wo man die Leichen von solchen Leuten einfach nur so entsorgt hat. Diese Urchristen hatten also die Botschaft dieser Verse sehr wohl verstanden und verinnerlicht. Geistliche Freunde sind in der Not füreinander da. Keiner zögert, um des anderen willen Gefahren zu riskieren. Und wenn ein echter Freund erkennt, dass du in Not bist, wird er auch einen Weg finden, dir zu helfen. Er sagt niemals, wie groß ist das Risiko, sondern die Frage, die lautet vielmehr, wann brauchst du mich? Nicht einmal die Bedrohung des eigenen Lebens hält einen wahren geistlichen Freund zurück. Ich denke, eine solche Beziehung bestand zwischen Epaphroditus und dem Apostel Paulus. Und ich kann eigentlich nur noch einmal wiederholen, wohl dem Menschen, der solche Freunde hat, die in der Not für einen da sind. Für Cipriano sind bestimmt Hilde und Reinhard Radleff sowie auch die Anneli und dieser Bruder Heinrich solche Freunde. Die Radleffs haben keine Mühe gescheut. Sie sind nach Paraguay geflogen, um bei Cipriano zu sein, um ihm einfach zu helfen, nach seiner Gesundheit zu schauen. Es gibt sie also auch heute noch, diese echten Freundschaften, wo Christen nicht nur an sich denken, an ihr Wohlbefinden und ihre Sicherheit, sondern die bereit sind, etwas zu riskieren, um die Not anderer zu lindern. Das sind dann die wahren Parabolani, die Verwegenen, die Spieler, die Abenteurer, die ihre Brüder und Schwestern bis zum Äußersten lieben. Wenn wir sie brauchen, sind sie da. Ja, das sind die Freunde, die uns immer wieder Freunde schenken und wohl dem, der ein paar solche geistlichen Freunde hat. Und wie schön wäre es, wenn man selber ein solcher Freund für andere sein kann. Lass uns beten. Ja, wir haben dieses Wort gelesen, das uns Paulus, inspiriert von deinem Geist, geschrieben hat. Nicht nur den Philippern, auch uns. Und wir erkennen darin die Kostbarkeit, den Wert geistlicher Freundschaften. Wir sehen, was eine geistliche Freundschaft überhaupt ist. Menschen, die miteinander verbunden sind, durch deine Liebe, durch deinen Geist, die sich auf diese eine Wahrheit gründen, dein Evangelium, und die bereit sind, auch ein Risiko auf sich zu nehmen, um anderen zu dienen, um anderen in Not zu helfen, die besorgt sind um das Wohlergehen anderen. Herr, wir lesen diese Worte und wir merken, dass du uns dadurch auch in die Pflicht nimmst. Du willst, dass wir in deiner Gemeinde, Ortsgemeinde wie auch weltweite Gemeinde, solche Freundschaften leben. Du willst, dass wir ein Connecting erfahren, das angefacht ist durch deine Liebe. Und dass wir nicht nur um uns selbst ständig uns drehen, sondern sehr wohl uns ausrichten, auch auf den anderen, auf die Not des anderen, dass wir sie erkennen und dass wir wahre Ermutiger sind. Das hast du uns heute wieder in Erinnerung gerufen durch dein Wort. Und Herr, wir wollen nicht nur vergessliche Hörer sein. Wir wollen diese Worte nicht nur lesen und auslegen und ein bisschen anwenden und dann vergessen wir es wieder 2 Stunden nach dem Gottesdienst. Es wäre schlimm, wenn es so wäre. Deshalb bitte ich dich für mein Leben, für das Leben meiner Geschwister hier. Lass dein Wort weiter in unseren Herzen keimen und wachsen und Frucht tragen, Herr, dass wir es auch anwenden und dass wir solche geistliche Freundschaften erfahren, so wie wir sie hier erkennen konnten, wie sie bestanden zwischen Paulus und Timotheus und Epaphroditus. Schenk uns das, wir sehnen uns eigentlich tief in unserem Herzen danach. Und ich bin sicher, über solche Freundschaften freust du dich. Sie ehren dich, weil sie etwas von dem widerspiegeln, wer du bist. Die perfekte Beziehung, die einmalige, vollkommene Freundschaft, Vater, Sohn, Heiliger Geist.